innerhalb von wenigen Stunden habe ich gesagt, jetzt bin ich angekommen, ich bin zu Hause, das ist meine Family.
Uns war Folgendes klar, wenn wir hier wirklich die Gemeinde der Vineyard dienen wollen, dann müssen wir schauen, dass wir selbst wiederhergestellt sind. Wir kamen aus einer geistlich missbräuchlichen Situation.
Wir sind aber von unseren Persönlichkeiten schon sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin sehr stark außenorientiert. Caroline hat eine stärkere Innenorientierung, reflektierte Seite. Sagt dann, hey, wir müssen aber jetzt erstmal Gott fragen, bevor wir das jetzt machen.
Für mich persönlich, ich hatte manchmal auch mit Eifersucht zu kämpfen. So, mein Mann, ne, glänzt und hey, hallo, wo ist eigentlich denn mein Platz, gell?
Ich sehe auf mein Mail-Account, dass eine Mail an die gesamte Gemeinde von einem Mitglied geschrieben wurde, am Sonntagmorgen während des Gottesdienstes, mit massiven Vorwürfen gegen uns beide.
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Gemeinde kann ein Zuhause sein. Ein Ort, an dem Menschen Jesus begegnen, lebenslange Freundschaften entstehen und Glaube wächst. Gemeinde kann aber auch anstrengend sein. Menschen enttäuschen sich, Erwartungen prallen aufeinander, Leitungen wechseln und Konflikte entstehen. Und trotzdem entscheiden sich manche Menschen, Verantwortung zu übernehmen. Nicht für ein Projekt, sondern für eine Gemeinschaft auf dem Weg in Richtung Jesus. Eine Gemeinde. Caroline und Heiner Azet gehören zu solchen Menschen. Sie waren viele Jahre normale Mitglieder in ihrer Gemeinde. Dann in einer Krise standen sie plötzlich vor der Frage, ob sie mehr Verantwortung übernehmen würden. Und so wurden aus zwei Menschen, die geblieben sind, als es schwierig wurde, auf einmal Gemeindeleiter. Heute, 15 Jahre später, stehen sie erneut an einem Übergang. Diesmal geht es nicht darum, Verantwortung zu übernehmen, sondern darum, sie weiterzugeben. Über Gemeindeleitung, Veränderung und Loslassen spreche ich heute mit Caroline und Heiner Azet aus der Vineyard Würzburg.
Herzlich willkommen bei mir, ihr beiden.
Juhu, wir freuen uns. Christian, wie schön.
Grüße nach Hamburg. Danke, dass wir dabei sein dürfen.
Super cool. Was waren die Highlights eurer letzten Woche? Caroline, erzähl mal.
Mein Highlight von letzter Woche war jetzt gerade das vergangene Wochenende. Ich war allein zu Hause und ich habe die Zeit genutzt zum Fasten und Beten. Das war richtig cool. Ich hatte einfach Zeit mit Jesus und ich konnte Dinge beten, die einfach sich durchgebrochen haben, weil ich mit anderem nicht beschäftigt war. Es war eine super gute Zeit, war mein Highlight.
Wie war es für dich, Heiner? Was hast du so erlebt?
Ich habe vor 12 Tagen meinen 60. Geburtstag nachgefeiert. Im Schwarzwald, den du gut kennst, Christian. In einer Almhütte, Blick auf die Alpen. Und ich habe ihn gefeiert mit Familie, mit Freunden. Ja, war ein besonderer Tag für mich.
Wow, richtig toll. Ja, wie viele Kinder habt ihr? Wie lange seid ihr verheiratet? Wie alt sind eure Kinder vielleicht noch? Das würde mich interessieren.
Also wir haben 4 wunderbare Kinder.
Wir haben 6 Kinder, wir haben 2 Zugewinnstöchter.
Ja, genau, also 4 und 2 dazu, 6. Wow. Die ersten 2 sind Zwillinge, sind jetzt 33 und dann noch einen wunderbaren Sohn, eine wunderbare Tochter. Also 2 Jungs, 2 Mädels und mittlerweile 2 Enkelkinder, das dritte ist unterwegs. Richtig spannende Zeit. Heiner, wie lange sind wir verheiratet?
35 Jahre.
Hey, wie war das mit den Zwillingen als erstes Kind?
War ein sehr dramatischer Einstieg, aber 2 zu haben hat auch was ganz Wunderbares. Zu sehen, wie die beiden eine eigene Sprache entwickelt haben, als sie noch gar nicht Worte gesprochen haben, wie sie miteinander sind. Die haben auch nie wirklich gestritten miteinander. Das war schon was ganz Besonderes. Bis dahin, dass du einen Kinderwagen hast nebeneinander und du kommst nicht durch die Kasse im Supermarkt. Ja, also was machen wir dann? Viel Spannendes und
Das erste Jahr war wirklich ein Jahr der Extreme. Das kann man gar nicht anders. Sie kamen 8 Wochen zu früh zur Welt. Es war, es gab Momente zwischen Leben und Tod. Und es ist wirklich, gibt Wunder zu erzählen, dass sie überlebt haben. Und von daher, es war außerhalb unserer Komfortzone und gleichzeitig komplett in Gottes, Gottes Gegenwart erlebt. Beides.
Ja. Super. Ja. Unser Flow für heute hat die Überschrift Vineyard starten, prägen und loslassen. Ich würde gerne am Anfang ein bisschen einsteigen und was über euch persönlich lernen. So, kommt ihr eigentlich aus Elternhäusern, in denen Jesus bekannt war? Was war so Anfang eures Lebens das Bild von Gott?
Meine Eltern haben Jesus in ihren jungen Erwachsenen- oder Jugendjahren schon kennengelernt. Sie waren die Ersten in ihrer Familie und sie haben sich einer sehr lebendigen Gemeinschaft um einen evangelischen Pfarrer herum angeschlossen. Und darin bin ich groß geworden. Also bin groß geworden, indem ich den Glauben meiner Eltern erlebt habe, aber auch groß geworden, indem ich diese lebendige Gemeinschaft erlebt habe. Wir haben gemeinsame Freizeiten gemacht, Familienfreizeiten, Jugendfreizeiten. Und das war, ich bin in Jungscha gegangen, also ich bin da so mittendrin groß geworden.
Ich komme aus der Baptistengemeinde und seit Kindesbeinen an bewege ich mich in Gemeinde. Und der Sonntag, das war für mich immer, da bin ich im Gottesdienst. Und also da war eine ganz frühe Prägung schon, in den Gottesdienst zu gehen, dabei zu sein, mit Gott überhaupt zu leben. Ich habe natürlich dann in meinen Teenagerjahren meinen eigenen Glauben auch gefunden. Aber dass der Sonntag ein besonderer Tag ist, so dieser Dreiklang zwischen Arbeiten, Feiern und Ruhen, das habe ich schon sehr früh aufgenommen. Und für diese Prägung, die ich sehr liebe, bin ich meinen Eltern heute noch dankbar.
Wie habt ihr dann Vineyard kennengelernt? War das, nachdem ihr geheiratet habt oder vorher? Und was waren so eure ersten Gedanken, als ihr zum ersten Mal Kontakt mit Vineyard hattet?
Das ist noch gar nicht so lange her. Es liegt vielleicht 17 Jahre zurück. Wir waren schon lange in Würzburg. Wir waren schon lange Teil einer Gemeinde, die damals Christen in Aktion hieß. Und wir waren in einer Phase in dieser Gemeinde des Übergangs vom Gründer zu einem Nachfolger. Und wir spürten, wir brauchen dringend Unterstützung, Rat. Wir brauchen einen Ort, wo wir auch als lokale Gemeinde vernetzt, verankert sind. Und wir haben uns damals auf den Weg gemacht. Ich kannte Vineyard bis dato eigentlich nur aus Zeitschriften, Berichten. Ich war tatsächlich auch eher kritisch eingestellt.
Was waren deine Befürchtungen bezüglich Vineyard?
Ja, es war damals die Zeitschriften, die es damals gab, als ich noch Jugendlicher war. Charismatisch extrem. Ja, John Wimber, Kongresse in Frankfurt. Ich weiß noch, da wurde dann teilweise gewarnt davor. Das war das, was ich aus meiner Jugend noch kannte.
Okay. Was hat dich dann überrascht, als du Vineyard kennengelernt hast? Welche Befürchtungen haben sich bewahrheitet und welche haben sich eigentlich aufgelöst?
Es haben sich keine Befürchtungen bewahrheitet. Also ich weiß, wir sind damals zur Konferenz nach Berlin gefahren, Müggelsee. Und ich war einfach neugierig, was erwartet mich da. Innerhalb von wenigen Stunden habe ich gesagt, jetzt bin ich angekommen. Ich bin zu Hause, das ist meine Family. Mich hat berührt, dass die Menschen auf der Bühne und unten die gleichen sind, keinen Unterschied machen. Die Nahbarkeit, die Authentizität auf der Bühne. Und mich hat natürlich herausgefordert, everyone gets to play. Plötzlich hieß es, hey, wir beten füreinander. Das war für mich völlig neu und herausfordernd.
Wie hast du es erlebt, Caroline?
Ja, genau. Natürlich sehr ähnlich wie Heiner auch. Diese Müggelsee-Konferenz, das war für mich wirklich ein Blick in was ganz Neues. Also, dass man da so von Gegenwart Gottes redet und das dann auch glaubt und dadurch und dann auch dahin kommt und sagt, hey, und weil Gottes Gegenwart da ist, beten wir jetzt füreinander. Also dieses, daraus fließt etwas. Ja, weil er da ist, kommen wir in Aktivität. Das war für mich wirklich eine ganz neue Sicht und Erfahrung. Und ich war genauso geschockt wie Heiner auch. What? Ich soll jetzt für die anderen beten? Das war richtig gut. Und eben auch so dieses, die Leute, die da oben auf der Bühne sind, die sind so nahbar. Also das hat mich sehr bewegt. Das war richtig entzündend.
Was habt ihr auf der Rückfahrt besprochen? Welche Gespräche liefen da?
Ha, gute Frage. Ich glaube, dass wir genau unsere Erfahrungen, die wir da gemacht haben, dass wir das reflektiert haben, dass wir darüber gesprochen haben, wie es uns ergangen ist. Und auch, wir haben unser Herz geteilt. Und ich glaube, das ist der springende Punkt auch bei Vineyard. Wir empfanden, das sind Leute, die teilen ihr Herz, die teilen ihren Glauben auf eine Weise, wo du merkst, das ist nicht Privatsache, sondern das hat auch einen öffentlichen Aspekt. Und ich denke, in die Richtung haben wir, und bewegt und uns auch gefragt, wie können wir das jetzt in die Vineyard Würzburg einbringen? Ja, das war eine große
Frage. Damals war es ja noch nicht Vineyard.
Ja.
Ich glaube, ich bin zurückgefahren mit einer großen Dankbarkeit, auch Hoffnung. Dieser Übergang von Gründer zu Nachfolger war voller Herausforderungen, Spannungen, Unsicherheiten. Und ich dachte mir, wow, ich glaube, wenn wir hier verankert sind, das kann uns eine gute Richtung und Stabilität geben. Hoffentlich sagen alle Ja dazu. Es war so, ich glaube, mein Grundgefühl auf dem Heimweg, auch im Austausch, so wie ich erlebt habe, ja, das kann meine Familie sein, war das meine Frage an die anderen, habt ihr das auch so erlebt?
Also es war eine Art Stockverliebtheit mit Vineyard, höre ich so. Also wirklich ein sehr dramatisches Erlebnis. Seid ihr sonst auch so oder seid ihr sonst eher so kühle Köpfe eigentlich?
Nee, ich glaube, dass wir warm sind, ein warmes Herz haben. Emotionen sind, ich bleib mal bei mir, ne? Emotionen sind für mich, das gehört dazu. Die Kunst ist, die Emotionen zu leiten, sie auch immer wieder Jesus anzuvertrauen. Aber ich möchte das. Ich möchte auch die Emotionen am Start haben, am besten gemeinsam mit Jesus, ja.
Ich tick schon auch mehr über Emotionen, Atmosphäre erspüren, als jetzt, dass ich jeden einzelnen Satz auf und unter der Bühne analysiert hätte oder jede Aussage. Ich glaube, es war eher diese Gesamterfahrung, die mich verliebt sein ließ, ja.
Ihr seid dann zurück in eure Heimatgemeinde nach Würzburg gekommen. Und höre ich das richtig, dass ihr da schon Leitungsverantwortung hattet zu dem damaligen Zeitpunkt?
Wir waren Teil des Leitungsteams zu dem damaligen Zeitpunkt, ja.
Und dann war irgendwie klar, du hast eben gesagt, ich hoffe, die sehen das auch so. Ich hoffe, wir können die mitnehmen. Also ihr habt da schon ein bisschen größer gedacht als nur Teil des Leitungsteams, so?
Ja, wir waren, wie gesagt, Teil des Leitungsteams. Wir hatten einen neuen Hauptleiter und das Ganze war nicht ganz ohne Spannung. Und die Frage war eben auch, kann er sich darin finden, können wir uns als gesamte Gemeinschaft in Würzburg darin finden, weil ich empfand, das könnte uns Stabilität geben. Es war schon eine sehr unruhige und auch aufreibende Zeit. Mhm. Und von daher war ich sehr dankbar, dass wir Vineyard kennengelernt hatten.
Wie war denn der Weg von diesem Impuls in Berlin hin zu jetzt übernehmen wir mehr Verantwortung, jetzt gehen wir in die erste Reihe? Wie war der Weg?
Völlig unvorbereitet. Völlig ungeplant. Wir sind, glaube ich, 2010 im Sommer dann Vineyard geworden. Und im Winter, also ein halbes Jahr darauf, sind die Spannungen innerhalb der Gemeinde explodiert. Der relativ neue Nachfolger des Gründers ist wieder gegangen und wir waren plötzlich ohne Hauptleitung. Und das waren 8 Wochen im Ausnahmezustand, rückblickend. Mhm. Noch 3 Monate, 4 Monate. Die Frage, was geschieht jetzt? Suchen wir jemanden? Wie suchen wir? Wie gehen wir vor? Genau, das waren so die Situationen, in der wir dann würde ich gar nicht sagen, dass wir Hauptleiter geworden sind, sondern aber wo wir bereit waren, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das war eine Kombination aus 2 Sachen. Ich würde schon sagen, Reden Gottes. Es gab ein wirklich besonderen Moment auf dem Fahrrad, wo ich empfand, dass Gott sagt, Heiner, bist du bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn ich dich berufe? Und ich so spontan sagte, ja. Und ein zweiter Aspekt war, dass wir einen ganzen Tag uns mit damals Markus Hausner einen ganzen Tag Zeit genommen haben, zu fragen, passt dieses Reden Gottes? Ist das Reden Gottes? Passt es auch zu unserem bisherigen Leben? Gibt es da einen roten Faden? Oder spinnen wir? Das war so die Frage, mit der wir mit Markus Hausen so einen ganzen Tag gegangen sind. Und am Ende sagen konnten, da gibt es einen roten Faden. Wir können den sehen. Wir sind jetzt nicht die Leute, die mit einer großen Vision, Botschaft kommen, aber wir haben immer schon unser Leben mit anderen geteilt, gerne geteilt. Wir fühlen uns reich beschenkt. Das tun wir, das wollen wir weiterhin tun. Und mit diesem Aspekt wären wir am Start.
Okay. Lass mich noch mal kurz was ergänzen, warum wir auch Vineyard geworden sind. Und zwar, dass wir, als wir dann vermehrt in Verantwortung eben gekommen sind, dass wir nicht nur für uns selbst verantwortlich sind als Gemeinde. Wir wollten in Verbundenheit mit einem größeren Ganzen sein. Wir wollten zu etwas dazugehören, was größer ist als jetzt nur unsere Gemeinde. Wir wollten einfach aktiv ein Teil sein. Und das haben wir wirklich in der Vineyard-Bewegung gefunden. Und das war von Anfang an so gut. Wir waren nicht allein unterwegs. Wir waren eingebunden in der größeren Geschichte mit vielen Leuten drum und um uns herum. Und die haben uns auch in unseren Anfängen einfach so stark auch unterstützt. Ja? Also wir waren keine Gründung, wir sind eine Adoption in die Vineyard. Und bin Vineyard heute noch dankbar, dass sie auch Gemeinden nimmt, die aus einem anderen Kontext kommen, ja, dass da ihre Arme offen sind.
Was ich super spannend finde, ihr seid beide gleichwertige Leiter der Gemeinde. Wie hast du Gott gehört, Caroline, als es in diesen Übergang ging und als diese 8 Wochen waren, von denen Heiner eben erzählt hat?
Ja, spannende Frage. Ich habe in der Zeit Gott nicht in der Weise so deutlich gehört, wie man sich das wünscht in solchen Ausnahmesituationen, gell? Hier geht es lang, mein Kind. Das wird der Weg sein. Das hätte ich mir gewünscht. Aber bis dahin habe ich auch schon verstanden, dass Gott durch Ehe spricht. Wir haben einfach da schon gemerkt, Gott tut was in unserer Ehe. Es ist ein Schatz in der Ehe. Mann und Frau bringen gemeinsam etwas hervor. Eheperson, es ist so ein Wort, was ich auf unserer Ehereise auch kennengelernt habe. In dem Hören gemeinsam mit Markus Hausner, was ist denn das, was Gott in unsere Ehe hineingelegt hat? Auch ich zu diesem Ja, Gott ruft uns als Paar, aber er ruft uns auch als Mann und als Frau. So formte sich das dann bei mir. Und also Christian, ich bin rückblickend froh, dass Gott nicht immer so, das ist der Weg, mein Kind, diesen sollst du gehen, tut mit seinen Kindern, sondern dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, ja, und Wege gibt. Und zu mir hat er durch unsere Ehe gesprochen, ja.
Ja. Was für uns ja bedeutsam ist, gerade im deutschen Kontext, ist auch Beruf und Karriere. Vermutlich konntet ihr eure Berufe nicht einfach so weiterführen, wenn ihr jetzt in Gemeindeleitung geht. Wie waren da die Gedanken? Wie war die Entwicklung?
Da gab es eine spannende Entwicklung kurz davor. Ich glaube, ein Dreivierteljahr vorher. Ich hätte Teilhaber einer der größten Anästhesiepraxen werden können und sollen. Und Caroline war dagegen. Und ich fand das blöd. Denn ich hätte richtig viel Geld dabei verdient.
Und ich hatte so Respekt davor, richtig einen dicken Geldbeutel zu haben. Das heißt ja nicht, dass man arm sein muss. Aber ich weiß das Geld, was mit einem macht.
Und ich war jeden Herbst im Oktober für 3 Tage auf dem Männerwochenende. Wusste gar nicht, um was es da an diesem Wochenende geht. Und es ging genau um diese Frage, kann ich mit Menschen eine Firma führen, die andere Werte und andere Überzeugungen haben. Und ich kam dann zu dem schmerzhaften Schluss, das wird nicht gut gehen. Und habe danach meinen Kollegen gesagt, ich werde als Erster dieses Angebot nicht annehmen, Teilhaber zu werden. Ich bleibe angestellt. Und das hat uns überhaupt erst die Freiheit gegeben, dann 9 Monate später zu sagen, ich reduziere auch. Und ich habe dann so peu à peu reduziert. Zunächst nur 2 Freitage im Monat, dann jeden Freitag, später auf 50%. Ich bin weiterhin als Anästhesist tätig, noch 2 bis 3 Tage die Woche.
Ist ja super spannend. Also, hättest du dieses Angebot angenommen, wäre wahrscheinlich die Gemeindeleitung nicht denkbar gewesen. Und Gott hat wieder über eure Ehe geredet, hm? Aber diesmal über Caroline, wenn ich es richtig höre.
In diesem Fall.
So ist es. Ich hätte mehrere 100.000 Euro Schulden gehabt erstmal, die ich hätte abbezahlen müssen, abarbeiten müssen.
Wir hätten nicht diese innere Freiheit gehabt. Ne? Du hättest dann dieses Joch gehabt, hey, wir müssen schauen, dass das Geld reinkommt. Und was das Schöne war, Christian, weißt du, als das dann entschieden war, haben wir eine Zeit lang immer wieder erlebt, wie Gott uns einfach beschenkt mit Finanzen. So liebevoll, ja. Mal war es einfach ein Briefumschlag mit der expliziten Aufforderung, nicht fürs Haus, nicht für die Kinder, ihr zwei geht jetzt und genießt eine Zeit. Mal war es ein großer Sack mit Kleidern, einfach für mich und dachte mir, Jesus, wow, du hast einen guten Geschmack. Also das ist so liebevoll, ja, unvergessen. Oder
toll.
Er will, dass wir in Urlaub gehen, also ne? Gott möchte, legt Wert darauf, dass seine Leute auch in den Urlaub gehen. Das mussten wir ein Stück weit auch lernen, das anzunehmen.
Dann seid ihr als Gemeindeleiter gestartet. Vermutlich hoher Adrenalinpegel, große Anspannung. Auch in der Gemeinde war eine ganz spannende Phase, hattest du eben erzählt, Heiner. Ganz am Anfang, was war das Wichtigste, was waren die ersten praktischen Schritte im Leiten oder im Neuaufbauen dieser Gemeinde?
Wie gesagt, dieses Gemeindeschiff war ein Schiff, das sich im Sturm befand. Der Leiter ist gegangen, hat ein paar Leute mitgenommen. Es war sehr viel Unsicherheit, sehr viel auch Gerede. Und das Wichtigste war, glaube ich, sichtbar zu sein, sagen, das sind wir. Wir nehmen das Steuer in die Hand. Es ging erstmal darum, einfach da zu sein und sichtbar zu machen, hey, wir weichen nicht zurück, wir bleiben und wir sind da. Wir haben viel in Beziehungen investiert. Wir haben unser Haus geöffnet, sonntags nach dem Gottesdienst, 30, 40 Leute zum Kaffeetrinken da gehabt zum Teil. Und natürlich haben wir sehr viel über Vineyard-Werte gesprochen, haben viele Menschen aus der Vineyard-Bewegung eingeladen, damit sichtbar wird, wir sind ja auch nicht alleine, sondern sind mit anderen zusammen unterwegs.
Also es war uns einfach klar, ne, dass wir von einer bestehenden Prägung ja kamen und Vineyard ja wirklich ein neuer Stallgeruch war, gell? Neue DNA. Und es war uns klar, dass wir hier viel investieren, dass es hier zu einem Shift kommt. Ich finde, das ist sowieso die allergrößte Aufgabe, wenn man schon mit einer bestehenden Prägung hinzustößt zu einer neuen Familie. Konkret, einer der ersten Schritte, kann mich noch gut erinnern, haben wir Selbstfürsorge betrieben. Das klingt jetzt egoistisch, ist es aber nicht. Uns war Folgendes klar. Wenn wir hier wirklich die Gemeinde der Vineyard dienen wollen, dann müssen wir schauen, dass wir selbst wiederhergestellt sind. Wir kamen aus einer geistlich missbräuchlichen Situation. Das war der Grund der Krise. Und es war uns klar, dass wir professionelle Seelsorge und Hilfe brauchten als gesamtes Leitungsteam. Und deswegen haben wir wirklich Zeit und Geld nicht gescheut. Wir sind Kilometer gefahren und hatten ein paar gute Zeiten bei einer sehr kompetenten, feinfühligen Frau. Gemeinsam, auch mit der Hilfe des Heiligen Geistes, haben wir uns den Dingen gestellt. Warum ist das geschehen?
Also warum haben wir das zugelassen?
Was war unser Anteil, aber was war auch nicht unser Anteil? Und dass einfach dieser Eiter raus konnte und Heilung in uns hineinkam. Und das hast du nicht mit einem Schnipp, sondern das hast du dann mitgenommen und die Monate danach. Und das war super wichtig. Also Selbstfürsorge aus so einer Situation kannst du nicht einfach umswitchen oder sollte man nicht. Sollte man sich die Zeit nehmen. Das war Punkt 1 und Punkt 2. Heiner hat es schon angesprochen. Wir mussten einfach das Tagesgeschäft auch am Laufen halten. Schlicht und ergreifend. Ja. So ein Schiff, ne, oder so ein fahrender Zug kann schlicht einfach stoppen. Wir haben einfach ein bisschen Geschwindigkeit rausgenommen. Das war eben Dasein. Heiner hat es angesprochen, Sonntagscafé einmal im Monat, konnten alle Leute zu uns kommen. Und wir haben einfach Kuchen gegessen, Kaffee getrunken, Zeit gehabt. Und das war richtig, es war gut. Ja.
Leiten durch Dasein? Hm. Finde ich total gut. Leiten durch Geschwindigkeit rausnehmen, Zeit verbringen, sich einfach zeigen. Dann Selbstfürsorge, nicht nur für euch, sondern das Team durch einen Prozess führen, wo Dinge einfach aufgearbeitet werden können. Gibt es noch einen dritten Punkt, der euch einfällt?
Selber lernbereit bleiben. Also wir haben viel, viel Hilfe durch Michael Guttenberger, Reinhard Rehberg bekommen. Immer wieder uns auch inspirieren lassen. Wir hatten ja bis zu dem Zeitpunkt keine Leitungserfahrung in der ersten Reihe, sondern uns auch viel abgeschaut. Die machen es, ich weiß noch, ersten Beerdigungen, ersten Hochzeiten, ich habe immer erst mal mit Michael gesprochen und gesagt, wie machst du das? Bitte hilf mir.
Ja, also das ist, glaube ich, so ein dritter Punkt gewesen, sich nicht zu scheuen, um Hilfe zu bitten. Hey, und wie froh waren wir, dass wir in der Vineyard Family willkommen geheißen wurden. Es hätte uns zerlegt, wenn wir allein geblieben wären als eine freipflegende Gemeinde. Wirklich, das ist ein großer Dank an Vineyard bis heute. Und da sich nicht zu schämen, dass man sagt, ey, ich brauche Hilfe. Wer kann mir da zur Seite stehen? Ja, das ist kostbar.
Und dann haben wir auch schon einfach erlebt, dass das Wort Gunst ist ja so ein altes Wort, aber so dieses Erleben, die Menschen heißen uns willkommen und der Heilige Geist gibt auf eine spannende Weise Rückenwind, den wir gar nicht verstehen. Dinge geschehen, ohne dass wir eigentlich verstehen, warum. Es war schon eine sehr, sehr inspirierende Anfangszeit dann auch in all dem. Es war eben nicht nur Sturm, sondern es war auch, wow, was geschieht da? Was das mit uns? Wir haben doch keine Ahnung, wie das funktioniert.
Also wir waren da in gewisser Weise in einem Ausnahmezustand, oder ich zumindest, zwischen dem zu spüren, ja, es ist wirklich Gott, der uns da ruft, in eine Aufgabe hinein und diesem, meine Knie sind einfach weich, ja, und die schlottern da auch. Und auch dieses Wissen, mein Standing, das werde ich erst entwickeln. Und das schätze ich auch bei Vineyard, da darfst du dich entwickeln. Wir waren ja nicht fertige Leiter, sondern es war uns klar, jetzt beginnt die Reise und es ist okay so, dass wir unser Standing entwickeln dürfen. Es braucht Zeit.
Ihr seid dann von der zweiten Reihe in die erste Reihe gewechselt. Wo habt ihr ganz ähnlich auf diese Leitungsverantwortung, auf die Aufgabe reagiert und wo habt ihr unterschiedlich reagiert?
Ähnlich in der Hinsicht, dass wir das klar war, das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Da hat keiner dem anderen das zugeschoben, sondern das war immer klar, das ist die Eheperson Caroline und Heiner, die das gemeinsam machen. Wir sind aber von unseren Persönlichkeiten schon sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin, habe einen hohen I-Anteil, sehr initiativ. Ich brauche immer was Neues, bin dann auch mal ungeduldig, überfordere mich und andere damit. Ich bin sehr stark außenorientiert. Caroline hat eine stärkere Innenorientierung, reflektierte Seite. Sagt dann, hey, wir müssen aber jetzt erstmal Gott fragen, bevor wir das jetzt machen. Also diese Seite. Und da sind wir schon sehr unterschiedlich. Und das ist schon auch immer wieder unser Lernfeld gewesen oder bis heute. Aber ich glaube, wir haben da vieles gelernt, dass ich froh bin, auf sie zu hören, weil ich weiß, eben manchmal mache ich zu viel, muss schon wieder was Neues und es ist vielleicht noch gar nicht dran, so in der Richtung.
Ich möchte es in der Weise sagen, wir durften lernen, dass unsere Stärken und Schwächen uns nicht mehr bedrohen. Das kann dich ja auch bedrohen, gell, die Stärke des anderen oder auch die Schwäche des anderen. Sondern dass in diesen Dingen ein Schatz liegt und dass, wenn wir bereit sind, da diese Mitte zu finden, dann kommt das Beste auch raus. Und so hat uns einfach über die Jahre auch, dass wir so stabil bleiben konnten, innerhalb der Gemeindeleitung auch geholfen, dass wir nebenbei immer wieder Eheseminare gemacht haben. Mhm. Und wir das sehr, sehr geschätzen gelernt haben, weil wachsen tut immer was im Ehegarten. Und am besten macht man sowas, wenn es einem gut geht, weil die heiklen Themen kommen. Ja? Das war eine ganz starke Ressource auch, so in unserer Unterschiedlichkeit und unserer unterschiedlichen Geschwindigkeit, die immer ein Thema war, zu leiten. Für mich persönlich, ich hatte manchmal auch mit Eifersucht zu kämpfen. So, mein Mann, ne, glänzt und glänzt und hey, hallo, wo ist eigentlich denn mein Platz, gell? Und manchmal ist es auch schön, sich hinter ihm zu verstecken. Auch da in dieses Standing reinzukommen, einander zu erlauben, hey, du darfst glänzen, ja. Ich will, dass du dich zeigst. Das ist wichtig und ich bin dankbar, dass das bei uns sich auf den Weg gemacht hat, ja. So. Hilft beim Leiten.
Ist so lustig. Thema Eifersucht, ne? Wenn man als Team, als Ehepartner unterwegs ist. Wow. Ganz am Anfang bei mir und Kim, das hat sie mir auch irgendwann gesteckt, so, weil hat sie gesagt, so, die Gemeinde ist deine zweite Frau, so, und die behandelst du besser, mit der willst du mehr Zeit. Ich so, nein, 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 nein. Und in den letzten Jahren habe ich es dann genau im Perspektivwechsel erlebt, wo Kim eine ganz, ganz starke Gunst und Salbung erlebt und ich teilweise dastehe und denke, ey, und ich, ja, es ist genau wie du sagst, ne? Man kann das auch zulassen und man muss es nicht als Bedrohung erleben, weil man ist ja eins so und das ist auch, hat auch eine Schönheit, dann einfach zu ruhen so, während der andere powert, weil die Zeit, wo man selber powern wird, so, die kommt dann auch wieder.
Ja.
Ja.
Ich bin so jemand, der gerne die Dinge gut vorbereitet hat, damit ich weiß, was kommt. Und Caroline springt gerne spontan rein. Okay. Und das war für mich manchmal so nervig, wenn sie dann plötzlich reinspringt und dann den Raum füllt. Aber dann auch zu lernen, oder das, was sie spontan eingebracht hat, war wertvoller und wichtiger als meines vorher Vorbereitete. Und mich dann zurückzunehmen und sagen, das ist jetzt gut so.
Ja, kann ich zu 100% nachvollziehen. Ja, schön. Na, ich würde gerne kurz über Werte reden. Wir sagen ja Vineyard, wir bauen wertezentriert. Also wir versammeln uns nicht um fundamentale Wahrheiten, so, die wir ausdefiniert haben, sondern wir schauen eigentlich, verbinden uns ähnliche Werte. Welche Vineyard-Werte waren für Vineyard Würzburg von Anfang an wichtig, als ihr als Leiter eingestiegen seid und warum gerade diese?
Ich fange an. Aus zwei Gründen. Gottes kraftvolle Gegenwart suchen und erleben. Zum einen, weil John Wimber ja schon sagte, wir suchen nicht Gottes Kraft, sondern wir suchen seine Gegenwart, weil aus seiner Gegenwart seine Kraft und alles, was wir brauchen, fließt. Heilung, Orientierung. Orientierung auch in ganz aktuellen Fragen. Gemeinschaft, die aus seiner Gegenwart wächst. Anbetung, die aus seiner Gegenwart wächst. Also von daher war das für mich das der zentrale Wert. Und gleichzeitig ist es für mich der herausforderndste Wert, weil ich kann Gottes Gegenwart ja nicht machen. Ich kann sie nicht produzieren. Ich kann sie nur suchen und es mir schenken oder geschehen lassen. Ich kann vielleicht versuchen, einen Raum zu öffnen. Ich bin schon jemand, der gerne die Dinge unter Kontrolle hält, in der Hand hält. Von daher ist Gottes Gegenwart suchen und erleben für mich auch die größte Herausforderung.
Ich schließe mich da natürlich an, die Gegenwart Gottes. Ich meine, das ist also, ich meine, wenn wir das nicht sagen würden, gell, in dem Vineyard Flow Podcast, also da hätten wir ja schon Fragen, aber nein, es kommt wirklich von Herzen. Ich liebe das auch, weil ich eben auch nicht in Vineyard geboren wurde, ja, also Baptisten, und ich kannte den Heiligen Geist nicht viele Jahre und das ist was sehr Kostbares. Als ich drüber nachgedacht habe, Christian, ist mir ein Wort gekommen, das so nicht in dem Wertekanon von Vineyard steht, nämlich der Wert Gastfreundschaft. Für mich ist das ein Wert, den ich in allen Werten sehen kann. Wenn sich Gastfreundschaft, also die Zugewandtheit zu Menschen, wenn sich das ereignet, dann ist das für mich etwas, ein Wegbereiter, wo einfach all die anderen Werte natürlich, übernatürlich dazukommen. Oder ich kann es auch andersrum sagen, Gastfreundschaft ist die Essenz, einer der Essenzen unserer Werte in der Vineyard-Bewegung. Und ich finde, Gastfreundschaft hat eine absolute Zukunftsbedeutung in unserer individualistisch geprägten Vereinzelung. Ja? Gastfreundschaft kommt nicht aus der Mode und das ist für mich der größte Wert und habe ich auch durch Vineyard kennengelernt. Wie viele Gäste hatten wir hier im Haus? Wie viele Vineyard-Leute haben wir in den Jahren hier beherbergt?
Und wie oft wurden wir eingeladen?
Und wie oft dürfen wir woanders zu Hause sein? Ganz selbstverständlich. Find mal so eine Bewegung, wo du immer offene Häuser und offene Herzen hast. Also, Gastfreundschaft ist für mich der Wert der Werte.
Wenn wir mal in die ersten Jahre reingucken, wir haben jetzt über die Anfänge gesprochen, sagen wir mal die ersten 5 Jahre vielleicht. Ihr als Leiter, was hat euch überrascht als Leiter in den ersten Jahren im Guten und im Schlechten, positiv und negativ?
Im Guten definitiv, dass dem Anfang ein Zauber innewohnt, der einfach erstmal das leicht macht, faszinierend, dass Menschen bereit sind, mit uns unterwegs sein zu wollen und auch zu gehen, dass Neues entsteht, dass da war viel Staunen, viel Dankbarkeit, vieles dabei. Im Negativen überrascht hat uns dann schon, weil wir darauf nicht vorbereitet waren, wie sehr auch die Kultur der Ursprungsgemeinschaft doch auch in die neue Zeit hinein geformt hat. Wir waren von der Prägung, von der Kultur her eine sehr freiheitsliebende, die Freiheit eher als Unabhängigkeit verstanden hat. Und das hat das, ich sag mal, in eine Richtung führen oder eine Richtung gehen immer wieder herausfordernd gemacht.
Wie hast du das erlebt, Caroline?
Ja, ich schließe mich da auch Heiner an. Diese vitale Ursprungs-DNA, die eben da war, die neu zu formen. Da war ich auch überrascht. Ich wusste lange Zeit nicht, dass Leiter Kulturschaffende sind. Irgendwann mal habe ich das dann auch gecheckt. Ah, es geht um Kultur. Ah, das braucht Zeit. Ah, du hast es mit dem Alten zu tun. Und, was mich auch überrascht hat, es geht nicht nur über Vorbild. Also ich muss auch darüber reden, ich muss es auch wirklich benennen und ich darf auch Menschen konkret dazu einladen. Es ist nicht nur, hey, es ist alles Option, ihr Leben, sondern es ist Vorbild, aber ich brauch da auch eine gute Kommunikation. Das finde ich herausfordernd, ein Hoch für die das von der Wiege aus mitbekommen haben, dass sie gut kommunizieren können. Ich glaube, ich habe da Luft nach oben. Was mich echt überrascht hat, da plaudere ich ein bisschen wirklich auch persönlich. Ich hatte eine Zeit ganz am Anfang, wo ich gemerkt habe, wie diese Funktion, ich bin jetzt Leiterin, was das etwas mit mir gemacht hat. Ich habe plötzlich wahrgenommen, wie sich so der Gedanke immer wieder so in meinem Hirn formt, also ich bin jetzt Leitung, ich bin jetzt die Leiterin. Und ich habe einfach wahrgenommen, dass da etwas sich in mir einen Weg bereiten will und ich habe jetzt aufgrund meiner Funktion, habe ich jetzt hier ein paar Sonderrechte vielleicht oder ich muss das jetzt nicht mehr so erklären, weil weiß ich bin ja jetzt ja Leiterin. Und es gab einen Abend, da habe ich das wirklich mit ins Gebet genommen und ich habe mich deutlich davon distanziert und gemerkt, nee, ich möchte nicht, dass das in eine Position rutscht. Position ist grundsätzlich, finde ich persönlich, nicht schlecht, aber die Position hat die Macht, dass etwas sich in dir verschiebt. Ja? Und von daher war das ein wichtiger Abend, ein Gebet, wo ich zu Jesus deutlich gesagt habe, Jesus, ich will die Caroline bleiben. Ja. Ich will in dieser Funktion bleiben und das hat mich auf dem Gesamten betrachtet schon auf Kurs gehalten. Ja? Kann man noch viel dazu sagen, aber mal bis dahin.
Ganz praktisch, ich dachte, wenn ich das Klo putze in der Gemeinde, dann werden es alle anderen auch machen. Wenn wir das Haus öffnen für andere, werden es alle anderen auch machen. Ja. Nee, wir müssen sprachfähig werden. Und dieses sprachfähig zu werden, das hat, glaube ich, das hat uns herausgefordert. Wir dachten, es reicht. Wir machen die Dinge einfach.
Ja, du hast eben schon übers Loslassen gesprochen, Caroline, und das ist eigentlich wie so ein offenes Geheimnis, dass eigentlich Menschen, die in geistige Leitung gehen, wahnsinnig viel loslassen müssen. Das merkt man von außen manchmal gar nicht so. Mich würde interessieren, was musstet ihr noch vor allen Dingen in diesen ersten Jahren loslassen oder verändern auch, damit Gemeinde weiter wachsen kann, damit ihr weiter wachsen könnt?
Also über das Loslassen im Beruf habe ich ja schon gesprochen. Das hat natürlich auch, das hatte schon auch Auswirkungen, weil der Beruf natürlich ein Ort war, da war ich sehr sicher, da war ich Experte und ich bewege mich jetzt in einem Bereich, wo ich null Experte bin. Und das auch, ja, diese Sicherheit loszulassen. Ich kann die Dinge, ich weiß, wie die Dinge funktionieren. Los oder Anpassung haben wir es definitiv auch. Mussten wir lernen, wie wir als Ehepaar leben, denn Gemeinde hat einen unglaublich großen Raum in unserem Leben eingenommen, eigentlich Tag und Nacht. Und wir mussten wirklich auch lernen, wie können wir Liebespaar bleiben und nicht nur Leitungspaar. Wir haben uns eine Vespa gekauft und haben oft eine Vespa-Tour gemacht. Das war so unser Flucht und euren Ort. Caroline hat schon über die E-Seminare gesprochen. Wir haben zu tanzen begonnen. Wir haben einen Standard-Tanzkurs gemacht, sind da in einem Tanzclub und tanzen regelmäßig. Aber Veränderung auch dahingehend, von meinem Typ her bin ich schon so ein bisschen Sonny Boy. Alle mögen mich. Ich will es immer allen recht machen. Sehr menschenfokussiert. Auch ein bisschen Menschenfurcht dabei, definitiv. Und das zu lernen, ich kann es nicht immer allen recht machen. Und ich bin nicht everybody's darling. Das waren schon auch schwierige Anpassungen und Veränderungen.
Ja, da kann ich mich anschließen im Innen, im persönlichen Prozess, auch für mich zu lernen, dass die Erwartungen, die Menschen an mich haben, dass ich da entspannter sein kann, dass es wichtiger ist, was sagt Gott zu mir und höre ich ihn und nehme ich mir die Zeit dafür, als das, was ich von Erwartungen von außen wahrnehme. Das war für mich schon ein wichtiger Beitrag, dass Vineyard wachsen kann. Und das ist eben nicht fertig, ja, in dieser Spannung zu sein. Ich nehme Erwartungen der Menschen schnell wahr, versus und was sagt Gott zu mir. Was haben wir noch losgelassen? Ich glaube, Hanna, du kannst vielleicht ein bisschen besser formulieren, aber wir haben die altbewährten Gemeindeversammlungen losgelassen. Eine heilige Kuh, die wir irgendwann mal doch endgültig, wir haben ja einfach gesagt, es tut uns leid, Gemeindeversammlung, heilige Kuh, jetzt bringen wir dich um die Ecke. Also du kennst vielleicht das, Gemeindeversammlung, kommt jeder, kann jeder sein Zeug sagen und kann einfach wieder gehen, auf Kosten aller. Also, und wir haben gemerkt, das ist nicht produktiv, das ist nicht konstruktiv. Die Wahrheit um jeden Preis ist es auch nicht. Und wir haben in diesem Zuge die Gesamtverantwortung in der Vineyard Würzburg erweitert. Also wir kamen von einem Leitungsteam und Leitungsteampunkt und sind jetzt bei guten Strukturen, wo wir mehr Menschen beteiligen in größerer Verantwortung. Und das kommt gut, sodass wir auch diese Gemeindeversammlung in der Weise nicht mehr brauchen, wo alle kommen können, wie schon gesagt, sich dann auskotzen und dann einfach wieder gehen, sondern wo du, wenn du in Verantwortung bist, hast du auch das Mandat, auch Dinge auch zu sagen und du wirst dann auch gehört. Heiner, hilf mir bitte, sag das nochmal ein bisschen. Bring das mal ein bisschen besser in Shape.
Also die Anpassung ist aus einer großen Krise heraus entstanden. Wir hatten nach Corona wirklich eigentlich so eine richtige Gemeindekrise. Und da war es so, dass uns rückgemeldet worden ist, ihr hört uns nicht mehr als Leiter. Ihr nehmt nicht wahr, wie es uns geht, wo wir stehen. Und das führt aber eben in diesen sogenannten Versammlungen dazu, ich werde auch wohl noch sagen dürfen, was mir nicht passt. Und da haben wir wirklich schmerzhaft lernen müssen, zu überlegen, wie können wir gut kommunizieren, wie können wir gut, aber auch Menschen mitnehmen und haben diese strukturellen Anpassungen gemacht.
Und das kommt richtig gut. Das war eine sehr gute Entscheidung. Es ist uns auch wirklich gut gelungen. Wir haben das sanft gemacht, wir haben das nicht einfach abgeschnitten, haben die Leute mitgenommen und wir sehen, die Menschen sind besser informiert. Wir haben bessere Informationswege geschaffen, Kommunikationswege, sodass die Gemeindeversammlung, wie man es kennt, dass das nicht vermisst wird. Im Gegenteil, sondern das, und darüber bin ich wirklich froh.
Fasst mir mal ganz kurz das neue Konzept zusammen, weil das ist ja immer spannend zu hören, da funktioniert was. Das interessiert auch andere.
Also wir haben die Gemeindeversammlung aufgelöst und dafür drei Ebenen von Leitung aufgebaut. Da gibt es eben die Hauptleitung, ein Leitungsteam bestehend aus 4, 5 Personen. Dann gibt es ein sogenanntes erweitertes Leitungsteam bestehend aus 12 bis 14 Personen, die Bereiche leiten in der Vineyard Würzburg. Und dann gibt es das sogenannte Gesamtleitungsteam. Das sind alle Teamleiter, Kleingruppenleiter. Und eben diese drei Ebenen gibt es. Und in diesen drei Ebenen wird auch entsprechend der Verantwortung Entscheidungen getroffen, Informationen geteilt. Es gibt schon Momente, wo wir die Gesamtgemeinde auch natürlich hören und mit einbeziehen. Das sind bei Fragen natürlich bei großen finanziellen Anliegen. Oder eben auch bei Einsetzung von neuen Leitern. Da hören wir. Aber dann sind es dann ganz konkrete Themen und nicht so eine allgemeine Versammlung, wo wir alle möglichen Themen dann haben.
Vielen Dank. Sehr spannend. Mhm. Ja. Wir haben so über die Anfänge gesprochen, ersten 5 Jahre so. Und was ich gehört habe, ihr habt viel Gunst erlebt am Anfang, ihr habt Energie erlebt, auch Kraft Gottes, so, ihr habt Hilfe erlebt, Adrenalin natürlich. Mich würde interessieren, wann war denn so der erste Bruch, die erste Wand? Gab es einen Moment, wo ihr beide euch angeschaut habt und gesagt habt, ey, was machen wir hier eigentlich? Und warum seid ihr dann weitergegangen?
Ich glaube, es gab eine Phase, wo von eher kleineren Momenten, meistens sind es ja dann konkrete Vorwürfe von Menschen. Ich erinnere mich an einen Sonntagmorgen, wir waren mit unserer Familie im Heimatbesuch und ich sehe auf meinem Mail-Account, dass eine Mail an die gesamte Gemeinde von einem Mitglied geschrieben wurde, am Sonntagmorgen während des Gottesdienstes, mit massiven Vorwürfen gegen uns beide. Und das war natürlich, also da, das sind so Momente, wo man denkt, nee, alles nur das nicht. Und ja, wir haben uns auch schon mit der Frage schon relativ früh auseinandergesetzt, wie lange machen wir das überhaupt? Ich habe mein Mission Statement zu Beginn schon 2013 geschrieben, 10 bis 15 Jahre, das haben wir es von Gott gehört, würden wir gerne die Gemeinde in Verantwortung leiten und dann würden wir gerne aber auch das weitergeben und haben uns gefragt, wie das geschehen könnte. Es gab aber, wie gesagt, dann 2022, so nach Corona, nachdem die Corona so die harte Phase rum war von Covid, gab es wirklich eine heftige Gemeindesituation, wo ich an einem Abend gesagt habe, ich habe hier alles kaputt gemacht, ich will hier raus, ich will nur weg.
Und das ist dann auch, ist es so nicht gekommen, ne? Also, und das war Gott sei Dank, wir haben den Schreibtisch, wir hätten ihn völlig unaufgeräumt verlassen, gell? Das wäre nichts gewesen. Und aber solche Empfindungen gehören wirklich mit zu dem Leiten einer Gemeinde, dem Leiten dürfen einer Gemeinde. Das ist ja markant, Hanna, was du gesagt hast, da war ich ja auch mittendrin. Für mich gibt es noch so andere Momente, wo ich es gemerkt habe, vielleicht nicht in der Dramatik, aber ich bin ein beziehungsorientierter Mensch und ich bin irgendwann auch an den Punkt gekommen, dass es besser ist, anzuerkennen, dass es eben nicht so einfach ist, Menschen, die ich leite, auch mit ihnen befreundet zu sein. Also ich von meiner Seite könnte das, aber ich kann doch nicht von den Menschen erwarten, jetzt ist einfach die Caroline vor ihnen. Ich könnte schnell mal den Hut runternehmen, gell? Aber ich habe gemerkt, das ist für die Menschen nicht so einfach. Und ich tue ihnen nicht gut. Also ich muss schauen, dass ich diesen Wunsch auch nach Freundschaft anderweitig erleben kann. Und ich muss sagen, das habe ich nicht immer so gehabt in der Fülle. Wertvoll war für mich, und gleichzeitig schmerzhaft zu erkennen, es geht nicht zusammen. Ich kann nicht mit Menschen in dieser Weise befreundet sein, die ich auch leite. Vielleicht sagen andere was anderes. Das darf und soll so sein. Für mich war das eine wichtige Erkenntnis. Es hat auch ein bisschen den Druck auch rausgenommen. Aber es hat einfach immer wieder auch dazu geführt, dass ich mich oft auch allein gefühlt habe. Ja, so alleine im Trubel. Was hat mich gehalten? Eine stabile Ehebeziehung. Das ist einfach, für uns ist es immer wieder der Dreh- und Angelpunkt, die Ressource, dass wir da bestehen konnten. Ich hatte auch 10 bis 15 Jahre, wir haben das unabhängig voneinander gehört. Und auch die Krise hat das sicherlich auch auf den Weg gebracht, sodass wir einfach jetzt eine Punktlandung auch machen konnten. Ich finde, man spürt, wenn die Zeit gekommen ist. Die Herausforderung ist, wann und wie reagierst du drauf als Leiter? Ziehst du es nochmal raus, 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre oder gehst du dann den Schritt? Ja.
Also erstmal da geblieben sind wir deswegen, weil wir auch wiederum selber Leiter hatten. Also wir haben von Reinhard Rehberg ganz klar das Signal, hey, jetzt nicht verschwinden, sondern bleibt stehen, stellt euch. Auch Michael Guttenberger, der gesagt hat, ich komme, ich unterstütze euch, ich helfe euch damit durchzugehen. Wir hatten eben dann auch mit den Menschen, die die Vorwürfe gemacht, haben uns getroffen, versucht, die Dinge anzugehen. Ich habe so eine Grundsatzentscheidung auch getroffen. Ich möchte andere Menschen nicht verantwortlich machen.
Und für, nicht Opfer sein.
Und ich will nicht Opfer sein. Und in den Momenten schon auch zu begreifen, ich bin nicht in erster Linie nur der Gemeindeleiter, der jetzt hier alles kaputt gemacht hat, sondern ich bin Kind Gottes und daran halte ich fest. Und gleichzeitig war dieses Jahr, das schwierig war in der Gemeinde, gleichzeitig ein unglaublich erfülltes Jahr in unserer Familie. Wir hatten zwei Hochzeiten, also es war so auch, Gott hat uns da auf einer guten Art und Weise auch so sehr wunderbare Momente geschenkt, die uns lebendig gemacht haben. Und ich glaube, das hat uns auch geholfen, da zu bleiben und nicht davon zu laufen.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Ja, wow. Ja, auf Krisen, wenn wir sie gut überstehen, folgen Anpassungen. Ja, wir müssen Dinge verändern. Ich kann mir vorstellen, ihr habt viel verändert in der Familie, persönlich und auch als Paar. Wenn ihr zurückguckt, die letzten 15 Jahre, was für theologische Anpassungen gab es eigentlich durch euch als Leiter? Also was waren Überzeugungen, mit denen ihr gestartet seid, wo ihr dann gemerkt habt, nee, das wollen wir so nicht mehr sagen oder leben?
Was mir da als erstes kommt, ist, dass ich nicht mehr erkläre, warum Gott jetzt nicht heilt. Ja, das war für mich ja Vineyard und Heilung wirklich was ganz, ganz Neues, obwohl ich als kleines Kind selbst übernatürliche Heilung erlebt habe von Morbus Crohn in unserer Baptistengemeinde. Also es gibt wirklich Wunder. Aber dieses, nicht mehr damit zufrieden zu sein, hey, dann macht's Gott halt nicht und schaust du halt, wie du sonst damit klarkommst, sondern in dieser entspannten Dringlichkeit an Gott dran zu bleiben. Gott, du hast gesagt und ich sehe Jesus, wie er den Menschen begegnet ist. Das gerade in dem Thema Heilung, das hat sich bei mir ganz stark verändert. Ich erkläre nicht mehr, warum Heilung nicht geschieht.
Ich komme von der Prägung aus meiner Jugendzeit, sehr starken Betonung des Richtigglaubens. Also in unserer Jugendgruppe waren, glaube ich, 10 Theologiestudenten, die damals in Basel in der Freien Evangelischen Theologischen Akademie studiert haben. Da ging es sehr viel um Recht haben. Da war die Orthodoxie wichtiger als die Orthopraxie. Also das richtige Wissen und Glauben wichtiger als das richtige Tun. Und ich glaube, da hat mir Vineyard sehr geholfen. Und da, dann eben diese Betonung auf das Reich Gottes zu schauen, wie hat Jesus gelebt, wie ist er mit Menschen umgegangen. Eine ganz sehr praktische Theologie, eine angewandte Theologie, nicht so sehr eine verkopfte, im Recht haben wollen, sondern eine angewandte, die Spannungen aushält, schon jetzt und noch nicht. Und ich glaube, das war für mich die größten Veränderungen bei mir. Ja. Und weil ich eher aus einer konservativen, pietistisch-evangelikalen Background kam, diesen Raum des Heiligen Geistes zu lernen, mit ihm zu interagieren, ihn auf meine Weise kennenzulernen. Er hat so verschiedene Facetten. Das entspannt, das nicht mit Krampf zu tun, sondern mit einer großen Offenheit. Ich glaube, das war auch etwas, was ich die letzten 15 Jahre gelernt habe. Ja.
Also es gab viele Dinge, wo ihr erweitert habt, wo ihr das Spielfeld erweitert habt, gemerkt habt, okay, was wir jetzt bisher geglaubt haben, war nicht unbedingt falsch, aber da ist das Spielfeld ist größer. Trotzdem würde mich nochmal interessieren, gab es in den 15 Jahren so einen Moment, wo ihr euch hingestellt habt, gesagt habt, Leute, bisher haben wir das gesagt oder geglaubt und lass uns jetzt mal in die Richtung gehen. Lass uns mal hier einen Break machen. So, unser Verständnis hat sich an diesem und diesem Punkt geändert und wir wollen euch auf einen anderen Weg mitnehmen.
Das stellt uns echt eine schwierige Frage, Christian.
Jesaja 58 ist etwas, was wir von Anfang an unserer gemeinsamen Leiterreise empfunden haben, dass Gott das zu uns spricht. Da geht es ja um sehr konkrete, barmherzige, praktische Auswirkungen. Ein Fasten, was mir gefällt, sagt Gott da ja, sieht so aus. Das ist etwas, was uns nach wie vor heute noch beschäftigt. Da gab es nicht dieses konkrete, hey, das, was wir damals gesagt haben, ist Quatsch und wir haben das jetzt verstanden und wir machen das jetzt so. Ich würde sagen, bei uns ging es eher von diesem, hey, theoretisches Wissen reicht nicht oder Leute, das darin erschöpft sich Nachfolge nicht. Lasst uns das auch praktisch Wege suchen, die wir nicht immer sofort hatten, Christian. Das ist ja auch der Punkt. Ich zumindest als Leiterin habe nicht immer sofort gleich die Wege und gleich alle Mittel zur Hand, aber ein Gespür, dass das, was wir hören, dass sich das in einer praktischen, dass sich das praktisch auswirken muss. Und das war schon etwas Neues, dass wir nicht nur gesagt haben, ach, wie schön, eine schöne Predigt stelle ich mir jetzt in meine Vitrine, ja, und das war's dann, sondern hey, was bedeutet das denn? Für uns persönlich, aber auch für die Vineyard Würzburg. Das war was Neues, wo wir auch Widerstand erlebt haben, beides. Ja. Wo wir Menschen erlebt haben und sagen, ja, da sind wir am Start, da sind wir dabei. Ja. Aber auch, wo Menschen gesagt haben, nö, nein.
Okay. Ja. Warum haben Menschen nö gesagt? Was war das, was war dagegen, das praktisch zu machen, worüber man redet?
Es kann auch sehr herausfordernd sein. Wir hatten mal einen Adventskalender gestaltet mit 24 Aktionen. Sehr konkret, sehr praktisch für jeden Tag. Da ging es von, wir gehen ins Seniorenheim und singen über, ich frage Jesus, für wen soll ich einen Einkauf machen? Ich bezahle hinter mir oder vor mir der Person, das, was an der Kasse bezahlen muss. Ich übernehme die Bezahlung. So ganz, ganz praktische Dinge. Und so dieses, ich lasse mir doch jetzt nicht sagen, was ich machen muss, das war so ein bisschen, glaube ich, die Haltung, die schon da war zum Teil. Ich habe doch die Freiheit die Freiheit lasse ich mir nicht nehmen. Ich glaube, da hätten wir gerne, haben wir versucht, stärker auch zu sagen, aber so wollen wir doch miteinander leben. Und wir haben das rückblickend wahrscheinlich nicht immer gut kommuniziert, manchmal auch Druck gemacht. Genau. Da würde ich heute auch sagen, wir hätten an manchen Stellen auch klarer sagen müssen, so waren wir in der Vergangenheit, aber so wollen wir in Zukunft das machen. Ich denke, das würde ich rückblickend, würde ich gerne klarer kommunizieren, auch solche Veränderungen und nicht einfach nur etwas machen.
Es holt dich schlicht aus der Komfortzone ja raus, gell? Ja. Dieses Out of Comfort Zone.
Hey, der Adventskalender, ich muss da kurz einhaken. Hat die ganze Gemeinde den gemacht oder galt er nur für Caroline und dich?
Nee, das war für die ganze Vineyard und der war cool. Super. Also,
was für eine coole Idee.
Ja, ist es auch. Wir waren einfach, weil wir einfach auch spontane Leute sind, ne? Und wäre das paar Monate früher schon an den Start gegangen, hätten wir mehr Leute erreicht. Von daher ist Planung und kühler Kopf manchmal was total Gutes. Ja, war einfach auch der Zeitfaktor.
Es waren so viele coole Ideen dabei. Wie gesagt, jeden Tag war was dabei von, wir gehen Bahnhofsmission an ganz unterschiedliche Orte. Und ich persönlich kann mich an einen sehr berührenden Moment erinnern, wo ich für einen obdachlosen Mann eingekauft habe. Und ich habe ihn gefragt, was ich denn kaufen soll. Dann sagte er, ich soll doch die Sherry einkaufen, sage ich, Sherry, was sind Sherry? Ich weiß gar nicht, was du möchtest. Bin dann rein in den Edeka und habe dann den Verkäufer gefragt, hast du eine Idee, was die Sherry sein könnten? Dann sagt er, können das Mon Sherry sein? Und dann bin ich wieder rausmarschiert zu ihm und habe gesagt, wolltest du Mon Sherry haben? Ja, ich will Mon Sherry für meine Familie in Rumänien haben. Und dann habe ich also 5 Packungen Mon Sherry gekauft und für ihn ein Steak zum Abendessen und so weiter.
Ja. Toll. Ja. Mega spannend. Ich stelle es mir gerade vor, auf einmal die Gemeinde von einem, hey, es ist so wichtig, dass wir über das Richtige sprechen, dass wir hier das Richtige hören, hin zu einem, lass uns mal das Richtige tun und unsere Komfortzone dabei verlassen. Lass uns Jesus in den Alltag folgen. Klingt ganz toll.
So ein Punkt auch, wo ich sehr intensiv mit der Gemeinde unterwegs war, ich habe das Buch City Changer von Alan Ladd gelesen. Und das hat mich persönlich sehr, sehr inspiriert. Und ich habe mich eben gefragt, wie können wir gemeinsam City Changer für Würzburg sein? Und das war schon da haben wir sehr aktiv darüber gesprochen. Gleichzeitig gab es ein Missverständnis. Jeder kam dann zum Ergebnis, ich bin doch schon City Changer an dem Ort, wo ich bin. Was wahr ist? Und gleichzeitig war für mich die Frage, wie können wir uns gegenseitig helfen, unterstützen, vernetzen? Wie können wir uns mit anderen vernetzen? Wie können wir das gemeinsam tun? Und da war dieser individualistische Ansatz, ich mach's doch an meinem Ort und das muss doch jetzt genug sein. Das hat schon auch Reibung hervorgerufen.
Ja. Wenn ihr zurückguckt, weil ihr seid dabei loszulassen, wärt ihr bereit, so ganz ungeniert zu sagen, was ist die größte Frucht, die ihr beiden in dieser Gruppe hinterlassen habt nach 15 Jahren?
Hey, da möchtest du eigentlich mal die Leute fragen. Die werden dir da sicherlich ein paar Dinge sagen. Ich glaube, es wird mir nicht gelingen, es so zu sagen, dass es jetzt nicht so rüberkommt als Heiner und Kauling, gell? Was wir immer wieder rückgemeldet bekommen, und das ist, da ist eine neue Leidenschaft am Start, ein Feuer und Authentizität, keine Furcht vor verletzlich machen. Zu glauben, dass wenn wir uns als Menschen, die wir sind, reingeben, dass das genügt. Und das ist herausfordernd. Aber ich glaube, das ist eine der Früchte, die wir da hinterlassen, dass Leidenschaft und Feuer etwas ist, was nicht einfach kommt, sondern wo wir bereit sind, etwas dafür zu investieren, dass das Feuer am Brennen ist. Ergänz mal, kann ich weiterdenken.
Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit schon die offizielle Verabschiedung und da waren eben auch Leitende von anderen Gemeinschaften da. Und das übereinstimmende Feedback war, ihr Caroline und Heiner, ihr mit eurem Dasein habt ihr die Atmosphäre, die Kultur des Miteinanders von den Gemeinden in Würzburg maßgeblich geprägt und verändert.
Ja.
Wo wir vorher Einzelkämpfer waren, habt ihr wir hatten ein Leiterfrühstück begonnen und haben immer wieder dazu eingeladen, einmal monatlich. Und es war uns immer ganz wichtig, an diesem Ort nicht über unsere
Erfolge,
Zahlen zu sprechen, sondern über uns als, wie geht's uns persönlich als Ehepaare, Menschen. Und ich diese Rückmeldung, ihr seid so wichtig gewesen in dieser Verbindenden zu anderen. Und die Vineyard Würzburg ist damit auch so ein ganz wesentliches, verbindendes Element in unserer Stadt. Von freikirchlich zu evangelisch, zu katholisch, zu internationalen Gemeinden. Also sehr unterschiedliche Verbindungen, die wir als Vineyard Würzburg aufgebaut haben.
Ich glaube, eine Frucht ist auch dieses Beteiligen, dass Menschen sich beteiligen. Hey, es ist eben nicht nur der eine, der alles kann, die eierlegende Wollmilchsau, von dem kommen wir ja. Du, Leiter, musst alles für mich machen. Sondern hey, wir alle sind beteiligt. Gott möchte, dass wir uns beteiligen. Das, glaube ich, ist etwas, was in die Breite gegangen ist. Sieht man auch schon an unserer Struktur, die wir ja vorhin gesagt haben, mit den Gesamtleitungen und so weiter. Und wir sehen das auch bei den Menschen. Die Bereitschaft, sich zu beteiligen, die ist gewachsen. Die Offenheit für die Gegenwart des Heiligen Geistes, dass er konkret Dinge tun möchte. Dass Gebet und Anbetung nicht nur etwas ist, was du halt machst, sondern dass der Kern des Ganzen, von dem entsteht das Leben. Da durften wir einfach ein Wegbereiter sein, Ermöglicher sein. Ich mag das Wort Ermöglicher. Leitende sind Ermöglichende. Müssen nicht alles selber machen, aber einen Weg bereiten.
Und ich weiß, wir haben in vielen wahrscheinlich unterschiedliche Spuren hinterlassen. Mich hat ein Feedback sehr berührt. Ein junger Mann sagte mir, Heiner, du wirst für mich immer Maßstab für Leitung sein. Und dann hat er gesagt, du fragst vielleicht, warum. Es war nicht deine Predigen, wobei die auch okay waren oder gut waren. Aber wenn ich früh morgens am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gekommen bin, weil ich einer der Ersten bin, weil ich an der Tontechnik saß, du warst schon da und du hast die Treppe von den Überresten der Partynacht der benachbarten Diskothek weggeputzt. Und dass du als Verantwortlicher morgens als allererstes erstmal die Treppe sauber machst, das wird für mich immer etwas sein, was mich, wo ich gucke, wie gehen Leitende mit ihrer Funktion um.
Möchtest du ergänzen, Caroline?
Ein Punkt nur noch ganz kurz, genau. Wir haben nebendran eine alteingesessene Diskothek, die lange Zeit auch eine Gothic-Diskothek war. Und ich kannte noch die Zeiten von Christen in Aktion. Da haben wir mit vereinten Kräften diese Disco weggebetet. Ja, und dieses Wegbeten, das hat sich wirklich gewandelt in wir beten da den Heiligen Geist hinein und wir gehen da auch hin. Das zeigt sich unter anderem auch in dem Unbezahlbar-Team, ein Team, was von der Vineyard aus gegründet ist, übergemeindlich ist. Das geht hier in Würzburg in die Bordelle. Und auch ein Bordell kann ich ja wegbeten, gell? Herr, bring die, mach das die aus Würzburg. Nein, gib ihnen Kraft. Jesus, ich fahre jeden Tag an einem Bordell vorbei und mein Gebet ist, Jesus, hilf den Frauen, dass sie diese Nacht überstehen. Gib ihnen die Kraft, dass sie die Nacht durchstehen und dass in ihnen eine Sehnsucht wächst, dass sie aussteigen wollen und schenke dann Begegnung mit unserem Team. Völlig anderes Setting, wie man betet, ja? Das habe ich im Vineyard gelernt und das ist auch etwas, was sich bei uns verändert. Ich bete die Dinge nicht mehr weg, die mir nicht gefallen, sondern ich bete den Geist, ich bete Jesus hinein. Ja, so.
Hey, wenn ich mit euch rede, fällt mir auf, ihr seid Leute, die einen Plan haben. Vielleicht würdet ihr sagen, nein, wir lassen uns einfach führen so, aber ich sehe einen Plan so. Ihr habt Vineyard kennengelernt, ihr habt gemerkt, wow, das würde uns gut tun. Ihr habt einen Prozess eingeleitet, dann seid ihr selber in einer Notlage, habt ihr gesagt, okay, das hat sich hier irgendwie so, jetzt gehen wir rein, wir sind da. Und 15 Jahre habt ihr Gemeindekultur geprägt, Jesuskultur geprägt. Das sagen Leute von euch. Und jetzt hat der Plan die nächste Runde erreicht und ihr überlegt, loszulassen. Ihr seid ja noch jung, in einem guten Alter. Ihr könntet ja 15 Jahre noch gut weitermachen oder länger. Aber ihr überlegt, loszulassen und mich interessiert, seit wann überlegt ihr, Leitung loszulassen? Und wenn ihr auf diesen Schritt schaut, was für Hoffnungen verbindet ihr damit?
Ich habe ja vorher schon gesagt, ich habe zu Beginn in meinem Mission Statement schon diese 10 bis 15 Jahre als von Gott so gehört aufgeschrieben. Wir hatten zwischendurch ja auch vielleicht auch schon mal in einer herausfordernden Situation den Wunsch, wie können wir eine neue Generation an den Start bringen? Wir haben viele Leute zu VLT Smart geschickt und das einfach im Blick gehabt, in Leitung zu investieren. Das hat nicht immer so funktioniert. Und dann war es so, dass nach dieser großen Krise durften wir tatsächlich auch wieder erleben, wie eine neue Hoffnung, Freude, Commitment in der Vineyard entsteht, Menschen verbinden sich mit der Vision, übernehmen Verantwortung, Strukturen greifen. Also eine sehr positive Entwicklung. Und gleichzeitig war die Frage bei uns, haben wir die Kraft, die Vision, diese positive Entwicklung zu fördern und sie nicht zu bremsen, sie nicht auszubremsen, weil vielleicht bei uns auch Dinge müde geworden sind. Dieser Moment war eigentlich der intensivste, zu sagen, wir sind in einem guten Moment, es gibt Aufbruch und jetzt zu schauen, wie können wir das in ein Team weitergeben, was vielleicht vom Gabenspektrum, vom Altersspektrum, von den Lebenssituationen noch breiter aufgestellt ist. Und genau, so ist das Ganze Anfang 24 ins Rollen gekommen und wir haben dann jetzt eben in diesem ersten Halbjahr 26 diese Übergabe nicht abgeschlossen, auch wenn wir die Leitung weitergegeben haben, das Loslassen dauert länger. Das ist eins der großen Learnings. Das Loslassen braucht für mich am meisten Energie und Aufmerksamkeit. Mehr als das Einsteigen. Und ich glaube, das gilt für alle, die loslassen.
Für mich ist das ganz schlicht in diesem Gedankengang drin. Loslassen verbunden mit der Hoffnung und Freude ist ich bin Teil einer großen Geschichte. Es gab Menschen vor mir und es gibt Menschen nach mir. Und ich möchte die Jungen laufen sehen. Klar könnten wir noch, Es würde auch irgendwie noch gehen. Aber es geht ja eben nicht um uns. Und es geht auch nicht um irgendwie, sondern du spürst, wenn deine Zeit gekommen ist. Und wenn man da ehrlich hinguckt, dann, und das haben wir versucht, sagt, ja, wir könnten das irgendwie noch machen, aber ich will die Jungen laufen sehen. Und ich freue mich, dass wir Junge auch im Leitungsteam haben. Und weißt, die Freude am Loslassen für mich oder die Hoffnung ist auch hier, Jesus ist der Gründer dieser Gemeinde. Und ich verliere nicht, wenn ich loslasse. Ich für mich empfinde, dass ich gewinne. Und zwar in dem Bild von Großeltern sein. Wir sind ja auch im wirklichen Leben Großeltern. Und für mich gehört diese Phase der geistlichen Großeltern. Ich bin nicht mehr an vorderster Stelle. Ich bin nicht in dieser Hochspannung von Verantwortung, sondern in der zweiten Reihe oder auch ganz weit hinten. Ich agiere, wenn ich gefragt werde. Weißt du, für mich ist das ein Geschenk. Es ist ein Nachglühen dürfen. So kostbar. Wie auch jetzt in unserer biologischen Entwicklung. Wir sind Großeltern. Das heißt, wir dürfen nachglühen. Wir müssen die Kinder nicht mehr erziehen, die Enkelkinder, aber wir dürfen sie genießen. Und dieses Entspanntsein, das merken die Leute auch in der Gemeinde. Also es gibt eine echte Rückmeldung. Hey, es ist einfach schön, euch auch zu erleben. Ihr seid ein bisschen entspannter. Und das, also der Aspekt nachglühen, empfinde ich, ist etwas Schönes, was es mir leichter macht, loszulassen und zu erleben, ich bin ersetzbar. Ich finde das gut. Ich will das. Und ich sehe es bei den Jungen, dass sie das gut machen.
Und in meinem Mission Statement stand nicht nur drin, dass wir nach 10 bis 15 Jahren die Leitung weitergeben wollen, sondern da war auch eine große Hoffnung und Erwartung, Vorfreude, dass danach etwas Neues kommt miteinander. Das ist noch nicht ganz klar, aber dieses Gott hat noch was für uns und wir wollen dafür bereit sein und offen sein.
Mhm. Aha. Was für Stichworte, würdet ihr ein bisschen was verraten? Was für Stichworte, hoffnungsvolle Stichworte könnten da vorkommen?
Also praktisch und konkret ist ja so, dass wir auch im Bereich Kommleitung noch, das haben wir ja nicht abgegeben, sondern da sind wir da und wir wollen gerne die nächste Zeit das auch intensiver leben können. Das war einfach nicht möglich, beides gut zu machen, empfand ich. Und gleichzeitig haben wir ab September ein 4 Monate andauerndes Sabbatical. Und wir haben gesagt, es reicht, wenn Gott bis dahin spricht. Wir müssen jetzt noch nicht wissen, was danach kommt. Wir werden einen Monat ins Gebetshaus nach Freiburg gehen. Wir werden im Oktober einige Wochen in Nepal sein. Und wir haben noch Pläne für November und Dezember. 4 Monate Auszeit, das ist mit sehr viel Hoffnung und Erwartung verbunden, dass wir gemeinsam hören und verstehen, was danach kommt.
Es gibt noch eine ganz andere spannende Entwicklung, die ich in meinem Leben nicht gedacht habe. Die Vineyard, hallo Vineyard Würzburg, ihr wisst schon Bescheid. Ich bin ja von Beruf Krankenschwester und habe da nur ein paar Jahre dann gearbeitet. Wir sind damals vor über 30 Jahren nach Nepal gegangen mit dem Gedanken, ist Mission was für uns? Und dann bin ich schwanger zurückgekommen mit unseren Zwillingen und dann war ich einfach zu Hause, Familie und Gemeinde. Und ich bin jetzt Anfang des Jahres bei meinem Mann mit eingestiegen in die Anästhesie als Anästhesieschwester. Ich habe diesen Fachbereich nie gemacht, über 30 Jahre komplett raus aus dem Beruf und ich lerne wieder ganz neu. Ich habe ein Lehrbuch, ich schaue da rein, wir unterhalten uns, wir sprechen darüber. Und da ich weiß, dass mein Mann echt eine Wundertüte ist und da ist immer was drin bei ihm und Projekte etwas ist, was in der Zukunft sein kann, könnte es vielleicht auch sein, dass wir sowas ganz Verrücktes machen, medizinisch, dass unsere Nachfolge und unser In-Vineyard-Sein auch mit diesem medizinischen Aspekt zu verbinden, punktuell projektmäßig. Das ist gewagt, das ist noch, überfordert mich noch, aber hey, bei Gott, gell? Bei Gott ist das möglich und mal schauen, vielleicht kommt da auch was. Ja.
Ganz, ganz schön mit euch zu sprechen, auch gemeinsam mit euch zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Momente gab, wo ihr euch gerieben habt in den letzten 15 Jahren, aber im Moment erlebe ich euch so als klar, als miteinander, als verbunden Und das ist eine große Stärke und ich bin ganz, ganz gespannt, was die Zukunft bringt.
Mhm. Ja.
Und diese Entwicklung, vielleicht in die Medizin zu gehen zusammen, ja, was Praktisches zu machen, das ist ja auch eine der Früchte, die ihr in die Vineyard Würzburg gebracht habt. Also da ist auf jeden Fall eine klare Linie in eurem Leben zu erkennen. Mhm. Super cool. Ich würde langsam unsere Session landen und zum Abschluss würde ich euch bitten, nochmal ein ermutigendes Wort an die Menschen zu geben, die jetzt vielleicht gerade starten, die überlegen, mehr Verantwortung zu übernehmen oder gerade mehr Verantwortung übernommen haben. Was würdet ihr solchen Leuten mitgeben, die jetzt gerade anfangen, wo ihr vor 15 Jahren eingestiegen seid?
Es hat vor irgendwie mal jemand gesagt, es macht mehr Spaß, ein Kind zu zeugen, als einen Toten zu reanimieren. Hey, ihr, die am Start seid, genießt es. Es macht richtig Spaß. Und es ist für mich bis heute die auch intensivste Zeit mit Jesus gewesen, weil ich so vieles mit und durch ihn erlebt und von ihm gelernt habe. Also ich kann nur Lust dazu machen und ermutigen, sich dran zu machen. Darf ich noch eine Ergänzung zum Loslassen, weil die ist mir wichtig, sagen. Ich habe ja betont, wie wichtig diese Phase ist und wie es wichtig ist, sie bewusst zu gehen. Es ist eine Phase, wo wir tatsächlich auch ein Vakuum wahrnehmen, weil etwas ganz Lebensausfüllendes wegfällt. Und es tut weh und gleichzeitig ist es extrem wichtig, diese Phase auszuhalten, hinzuschauen. Bis vor kurzem hätte ich gesagt, meine Identität ist, ich bin Kind Gottes und das ist alles. Aber ich merke natürlich jetzt in dem Vakuum, wie sehr meine Identität von meinem Tun geprägt war und wie wichtig es ist, da mal hinzuschauen, was ist wirklich das, was wer ich bin. Und das Zweite, wo ich auch hinschaue, ist, ich wollte immer nicht nur eine Dienstbeziehung zu Jesus, sondern eine ganz persönliche. Habe da auch eigentlich gut darauf geachtet und doch merke ich jetzt, wo die Dienstbeziehung endet, wie sieht meine persönliche Jesusbeziehung aus und wie kann die neue Form, neue Gestaltung finden? Wie kann ich neue Räume anders nutzen? Genau, also das ist so meine Botschaft, das Loslassen, da wirklich hinzuschauen, sich diese Zeit zu nehmen. Wir drehen momentan fast jeden Stein um und schauen drunter, ist es das noch, was es, wollen wir den behalten oder ist was Neues dran? Und das ist mal schmerzhaft und manchmal unglaublich befreiend, spannend, schön. Und ich kann beiden, die loslassen und die neu anfangen, nur ermutigen, diese Lebensphase zu umarmen und einzusteigen.
Vielen Dank für deine Ergänzung, Heiner. Ich würde auch sagen, das Loslassen aus geistlicher Leitung, vor allen Dingen aus Hauptleitung, ist so viel schwerer als starten. Genau aus den genannten Gründen. Ich freue mich, dass ihr das wahrnehmt und dass ihr sagt, ja, da ist ein Vakuum, aber dass ihr auch sagt, ja, wir stellen uns dem und wir glauben, da ist auch mehr, da warten neue Dinge. Und ich glaube das auch ganz sicher. Gott ist nicht fertig mit euch. Ja. Das Beste kommt bei Gott immer zum Schluss.
So ist es.
Liebe Hörer und Hörerinnen, danke, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Wir enden wie immer mit drei Fragen an euch, die ihr euch stellen könnt. Ich werde diese Fragen vorlesen. Dann werden Heiner und Caroline kurz ihr Statement sagen. Und ihr könnt vielleicht zu Hause auch überlegen, wie würde ich diese Frage beantworten? Frage Nummer 1. Wenn du selbst eine Gemeinde oder einen Jesuskreis gründen würdest und du dürftest nur einen Wert wählen, der alles prägen soll, welcher Wert wäre es und warum? Heiner, welchen Wert würdest du wählen?
Wieder die Gegenwart Gottes suchen und erleben.
Caroline?
Wieder die Gastfreundschaft verbunden mit Gebet.
Ich würde auch den Wert Gegenwart Gottes wählen. Zweite Frage. Welche Anpassung musstest du in deinem Glaubensleben machen, die dich wirklich etwas gekostet haben, um nah am Kern zu bleiben? Heiner?
Mich ehrlich und echt immer wieder meinen Grenzen auch zu stellen. Nicht nur in meinen diese Grenzen auch zu umarmen und zu sagen, das bin ich und das darf ich sein. Und Jesus ist der, der mich in meinen Stärken und meinen Grenzen nimmt und mit mir das macht, was er machen möchte. Er ist nicht begrenzt durch mich.
Caroline. Ja, die Begegnung mit Gott nicht dem Zufall überlassen, sondern in meinem Fall habe ich ein Zimmer eingerichtet, das ich dann betrete, wenn ich zu ihm komme. Und sonst geschieht in diesem Zimmer nichts. Und das ist richtig, richtig stark.
Mhm. Bei mir ist es die Hinwendung in Richtung Dankbarkeit und Anbetung, die mich immer wieder was kostet, aber die für mich immer wieder der Schritt ist, um ganz nahe am Kern zu bleiben. Mhm. Dritte Frage. War Gemeinde immer gleich wichtig für dich? Und welche Phasen hast du durchlebt? Was war hilfreich an ihnen? Was war nicht so hilfreich? Und wo stehst du heute beim Thema Gemeinde?
Gemeinde war und bleibt für mich immer wichtig. Es ist der Ort, in der Gott gegenwärtig sein will und durch den Gott wirkt. Ich möchte nie ohne Gemeinde leben, ohne Gemeinschaft leben. Gemeinschaft ist auch schmerzhaft, aber ich brauche die Irritation der Gemeinschaft, um wachsen zu können. Und deswegen stelle ich mich auch immer wieder dieser Gemeinschaft, auch wenn sie in Phasen mühsam und schmerzhaft ist. Und jetzt ist tatsächlich diese neue Phase des Großelternseins, und trotzdem selber auch Nachfolgerkind zu bleiben. Ganz praktisch, ich habe mich in unserer Gemeinde jetzt für den Beamer-Dienst gemeldet und bin jetzt da ganz normaler, einfacher Mitarbeiter. Und das ist ein unglaublich guter und lehrreicher Ort.
Caroline. Ja, für mich ist Gemeinde wichtig und es soll mir wichtig bleiben bis zu meinem Lebensende. Die Zeit, in der ich einfach Teil der Gemeinde war. Ich bin gekommen und ich bin gegangen. Das war wichtig, aber an Bedeutung hat für mich die Wichtigkeit dann gewonnen, als ich begann, wirklich in Dienste hineinzugehen, mich verfügbar zu machen. Dadurch geschah Identifikation und ich habe eine Gruppe von Menschen kennengelernt, die mich kennen und die ich kenne. Und das macht für mich nochmal es bedeutsamer die Wichtigkeit von Gemeinde, wenn ich mich in den Ring bringe, hineinbringe.
Für mich hat Gemeinde und Community auch eine hohe Bedeutung. Ganz am Anfang meiner Jesusreise hat Gott zu mir gesprochen, dass er sich wünscht, dass ich nie ohne Gemeinde bin. Und das habe ich auch durchgezogen. Trotzdem ist es ein Ort, wo ich sehr herausgefordert bin, allein technisch mit vielen Menschen Zeit zu verbringen, mit vielen unterschiedlichen Menschen, ist extrem ermüdend für mich. Und so habe ich tatsächlich auch Zeiten gehabt, wo ich mal ein Jahr, ich glaube zweimal habe ich das gemacht, Gemeinde verlassen habe. Nicht aus Frust, aber einfach, um mich rauszuziehen, um einfach mal zu schauen, wie geht's mir. Mhm. Und jeweils nach dem einen Jahr bin ich voll Dankbarkeit zurückgekommen, habe gemerkt, oh ja, jetzt brauche ich wieder diesen Schutzraum und diese gemeinsame Reise.
Das klingt super.
Vielen Dank für die Zeit mit euch, liebe Caroline und Heiner. Ich habe das sehr genossen, das Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir in den kommenden Monaten oder in den kommenden Jahren einfach nochmal so an dieser Stelle reden und dann die weiteren Entwicklungen von euch hören.
Ganz herzlichen Dank, Christian. Es war uns eine Freude und ein Vergnügen, mit dir gemeinsam Kaffee zu trinken.
Ja, vielen, vielen Dank. Yeah. Sehr spannend.
Ja.
Das war Vineyard Flow. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du, woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg beim Stream mit Caroline und Heiner Arzelt von der Vineyard Würzburg. Allen Hörerinnen und Hörern wünschen wir noch eine wunderschöne Woche. Und schaut doch, was das Thema Gemeinde mit euch macht und für euch in Zukunft bedeuten darf. Bleibt im Flow dessen, was Jesus in eurem Leben tut. Bye, bye!